Bienvenue bei A Table, dem Frankreich-Podcast von Tour Exquisite mit Antje Seele. Hier hören, schmecken und erleben Sie Frankreich auf vielfältige Weise mit Menschen, die dem Land verbunden sind. Niemand verbindet Genuss und Verbrechen so harmonisch wie Sophie Bonnet. Das schreibt die Hamburger Morgenpost über meine heutige Gästin und ich finde, das trifft es ziemlich genau. Hinter dem Namen Sophie Bonnet steckt Heike Koschig, geboren in New York, aufgewachsen in Hamburg und Travemünde, Studium der Germanistik und Sinologie in München, 15 Jahre lang eine eigene Modeagentur, später Heilpraktikerin und irgendwann der Schritt in das, was vielleicht immer schon da war, das Schreiben. Unter ihrem Pseudonym Sophie Bonnet schreibt sie Provence-Krimis, die regelmäßig auf der Spiegel-Bestsellerliste stehen. Ihr Ermittler, Pierre Durand, lebt in einem fiktiven Dorf im Luberon und wenn er gerade nicht ermittelt, kocht er oder lässt sich bekochen. Genau wie seine Schöpferin. Und als wäre das nicht genug, hat Heike auch Kochbücher geschrieben, die die Provence Region für Region auf den Teller bringen. Liebe Heike, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich auch.
Heike, du hast mal gesagt, du wünschst dir mehr Wohlwollen und Wertschätzung. Galt das für Autoren oder ist das ganz allgemein? Was steckt dahinter?
Nein, das ist ganz auch spezifisch für Autoren gemeint, weil man unglaublich viel Arbeit und Herzblut reinsteckt. Und wenn dann eine gewisse Selbstverständlichkeit eintritt und man nicht so wahrgenommen wird, dann finde ich das schwierig, weil Menschen untereinander sollten sich wertschätzen für das, was sie tun, nicht nur das, was sie leisten, auch für das, was sie sind. Und ich finde das ist ganz wichtig in einer Gesellschaft, wie wir sie heute haben, dass man mehr Wertschätzung und Respekt hat voreinander.
Finde ich eine ganz schöne Einführung, kann ich total mitgehen. Wenn ich mir deinen Lebensweg angucke, dann habe ich fast das Gefühl, da kommen mehrere Leben zusammen. Ja. New York, Hamburg, Mode, Heilpraktik, Schreiben. Ich habe mich gefragt, was hat diese verschiedenen Stationen miteinander verbunden? Hast du darauf eine Antwort?
Eigentlich immer der Traum, den Platz zu finden, da, wo ich richtig bin. Ich habe viel ausprobiert, was ich spannend fand. Also ich habe nie was gemacht, was ich nicht wollte, es sei denn, ich musste Geld verdienen. Natürlich, das kommt dazu. Aber während des Geldverdienens in ganz normalen Dingen, während des Studiums zum Beispiel als Aushilfsjobs, habe ich immer nach dem gesehen, was mich erfüllt. Ich finde das total wichtig, weil man verbringt so wahnsinnig viel Zeit mit seiner Arbeit und wenn man dann keine Lust hat auf das, was man tut, dann muss man sich anders umgucken und das war immer mein Drang, mich da wohlzufühlen, wo ich bin und meine Arbeit zu lieben und das hat mich halt immer zu unterschiedlichen Stationen geführt.
Also dieses Thema lieben, was man tut, das ist ja das, was alles verbindet.
Genau. Das ist mir total wichtig und das ist auch schön zu sehen. Es gibt auch manche Sachen, Stationen, die ich sehr, sehr geliebt habe und wo ich mich wohlgefühlt habe, wo aber irgendwann ich gemerkt habe, ich bin nicht mehr richtig da. Die Modebranche zum Beispiel, ich fand das wirklich großartig, weil die Stoffe und Farben, das ist ja auch jetzt noch mein Ding. Das spürt man ja auch beim Lesen meiner Bücher, das Visuelle. Ich bin ein sehr, sehr visueller Mensch und mag es, Bilder zu erschaffen und dieses Visuelle ist in der Modebranche sehr groß. Es ist aber auch natürlich eine Handelsgesellschaft, sage ich mal. Und irgendwo habe ich dann gemerkt, ich bin nicht mehr so ganz richtig da, wo ich bin und habe mich dann in die Naturerkunde eingearbeitet. Da fand ich unglaublich spannend, eigentlich das Ganze zu sehen. Es ging mir jetzt immer darum, mich zu fragen, wenn ein Patient vor mir saß, nicht einzelne Punkte und Symptome zu betrachten, sondern das Große und Ganze. Wie funktioniert der Mensch? Wo ist was in Unordnung gebracht? Und dieses Denken hat mir auch sehr geholfen, Menschen zu verstehen und auch Krankheiten zu verstehen. Das ist im weitesten Sinne auch etwas, was in meinen Büchern quasi weiterträgt. Menschen angucken zu wollen und nicht nur zu verurteilen oder zu beurteilen, sondern zu gucken, warum ist etwas so, wie es ist.
Also das ist sozusagen der Sprung von der Mode zur Heilpraktik, weil dir gefehlt hat in der Mode, dann war das zu oberflächlich?
Die Tiefe, ja, die Tiefe hat mir gefehlt, obwohl ich mich da eine Zeit lang wirklich sehr wohl gefühlt habe. Und in der Naturerkunde war es dann nachher zu tief. Aber es ist ja auch so, dass jeder Lebensabschnitt bestimmte Sachen mitbringt, die einen weiterbringen, so, also die einen bereichern. Und ich möchte nichts missen von all dem, was ich getan habe. Es waren alles irgendwelche Stufen auf dem Weg dorthin, wo ich hinkommen wollte. Und in der Anmoderation hast du es ja bereits gesagt, und du hast völlig recht. Es war schon immer mein Traum, Schriftstellerin zu werden. Nur der Weg dahin ist eben um mehrere Ecken herum gewesen, bis ich dann dahin gekommen bin, wo ich jetzt stehe.
Total spannend und macht dich auch sehr, sehr sympathisch. Ich kann das so gut nachvollziehen, weil das ging mir ja mit dem Reisen genauso. Sag mal, jetzt sind wir also bei der Heilpraktik und wie ist aus dieser Entwicklung dann ein Buch entstanden? Ich glaube, da ist nämlich schon das erste Buch entstanden, ne? Während du
Genau.
Heilpraktikerin warst.
Genau. Ich war nicht nur Heilpraktikerin, sondern auch Dozentin in einer Schule für Naturheilkunde und hatte da ein Thema am Wickel, was ich unglaublich spannend fand und wo es überhaupt noch keine Literatur zu gab oder nur ganz wenig. Und habe dann ein Praxisbuch geschrieben, nachdem ich in meinem Kurs gemerkt habe, es wird Material gebraucht. Ich habe das angeschafft. Das ist so dick geworden. Das könnte auch ein Buch werden. Und das ist tatsächlich von einem renommierten Therapieverlag, also Verlag für Therapeuten, angenommen worden. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, ich habe immer davon geträumt zu schreiben. Und ich kann es offenbar. Und ein Verlag will mein Buch haben. Und auch wenn das jetzt erstmal ein Sachbuch ist, da hat sich was bei mir bewegt. Und ich wollte dem nachgehen und habe angefangen. Und das war ein unglaublich langer Weg zu dem, wo ich jetzt stehe. Das hat natürlich nicht gleich funktioniert. Ich habe mehrere Schubladenbücher geschrieben. Das war auch nicht gleich immer so, dass es gleich genommen wird. Aber ja, es war der Anfang.
Man sieht es dir richtig an. Du fängst sofort an zu strahlen, wenn du über dieses erste Buch erzählst. Und so ein gewisser Stolz und Freude, das ist total schön zu sehen. Das heißt, wann kam der Moment, an dem du dich wirklich dafür entschieden hast, zu schreiben?
Also es war eigentlich in dem Moment, habe ich schon angefangen mit diesen Büchern, aber es war natürlich auch immer die Frage, wie verdiene ich mein Geld? Und man verdient natürlich überhaupt kein Geld am Anfang, wenn man Manuskripte verfasst, die sowieso nicht genommen werden. Und ich hatte dann durch meinen Agenten, den ich dann mir genommen habe, zum Glück hat mich einer angenommen, das ist ja auch immer so eine Frage heutzutage, ob man überhaupt da Unterstützung findet. Und der hat an mich geglaubt und ich hatte zwei Bücher bei Fischer Verlag, also einmal Scherz und Fischer. Und die sind aber sofort wieder aus den Regalen verschwunden. Und irgendwie, ja, irgendwie war die Frage, ob ich das überhaupt machen kann, ob ich davon leben kann. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, ja, das war eine Preisverleihung für den Agatha Christie Krimi-Preis. Da habe ich mich beworben für und habe mir die Frage gestellt, wenn das was wird, dann ist es die richtige Branche für mich. Und wenn nicht, dann muss ich schauen, dass ich Geld verdiene. Ich wollte auch unabhängig sein. Ich hatte natürlich nachher auch meinen Mann, aber ich wollte mich auch nicht finanzieren lassen von meinem Mann. Das war einfach die Frage, trägt mich das oder nicht? Es war sozusagen Schicksalsentscheidung. Und dann hatte ich dort den ersten Preis gewonnen. Der erste Preis des Agatha Christie Krimi-Preises. Der erste Platz.
Und was war das für ein Gefühl?
Ja, super. Ich habe ja noch nie Anerkennung. Deswegen, wir sind wieder bei der Anerkennung und Wertschätzung. Ich hatte nie wirklich Anerkennung für das bekommen, was ich beim Schreiben mache, außer natürlich Verträge. Aber auch da, wie gesagt, Titel in der B-Listung oder C-Listung schnell wieder raus aus dem Markt. Das war für mich diese Anerkennung, ja, du kannst das. Ich habe das vorher ja auch nicht so richtig geglaubt. Und das war so nach, nee, das ist was, was dir liegt und bleibt dran. Und dann habe ich einfach alle meine Energie da reingesteckt. Und es war noch ein langer Weg bis hin zu den Sophie Bonnet-Krimis. Aber ich bin dran geblieben. Und das war gut so.
Ja, das ist, glaube ich, auch immer ein Teil davon, ne? Also einmal die Anerkennung, aber auch dieses Dranbleiben.
Ja.
Du stehst ja jetzt regelmäßig auf den Bestsellerlisten und sagst aber von dir selber, du bist kein öffentlicher Mensch. Wie gehst du damit um? Wie gehst du mit dieser Spannung um?
Ach, das geht eigentlich ganz gut. Als Autorin ist man auch nicht öffentlich. Es ist einfach so. Es kommt darauf an, wie man sich selber positioniert, ob man sich selber ein bisschen mehr in den Mittelpunkt reinschiebt oder ob man im Hintergrund bleibt. Aber im Grunde genommen tragen ja die Bücher. Und man selber als Gesicht im Hintergrund bleibt auch nicht unbedingt haften. Es sei denn, man ist jetzt wirklich eine ganz, ganz große Größe, ne? Also das, ich bin zwar Bestseller-Autorin, aber es geht ja auch noch ein paar Schritte höher und dann kommt man unweigerlich auch in die Öffentlichkeit. Aber so finde ich das sehr angenehm, muss ich ehrlich sagen. Weil ich mag meinen Elfenbeinturm, in dem ich sitze und schreibe. Ich mag das Rauskommen, wenn das Buch erscheint. Ich mag Lesereisen, finde das schön, mit Menschen dann in Kontakt zu kommen und mich mit denen auszutauschen. Aber so mein Gesicht so in die Öffentlichkeit zu halten, ist eigentlich nicht mein Ding.
Ich habe gelesen, wenn du so eine Lesung machst oder so eine Lesereise, du bringst auch schon mal was zu essen mit, ne? Also ich las da was von der Pimientat zum Beispiel.
Wow, hast gut recherchiert.
Ja. Da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Du hast ja nicht nur Krimis geschrieben, sondern auch Kochbücher.
Ja.
Unter anderem jetzt so zum Sommer hin das Kochbuch Provenzalischer Genuss. Ich habe das aufgeschlagen und ich hatte sofort das Gefühl, das geht es nicht nur um Rezepte, sondern das ist eine ganze Haltung. Also eine Haltung zum Leben. Was bedeutet Kochen für dich?
Ja, es hat was sehr, sehr Sinnliches. Das ist also die Leidenschaft zum Essen, zum Kochen. Das ist einfach Genuss und Lebensfreude. Und wenn man sich damit auseinandersetzt und nicht nur, dass es etwas ist, was einen ernährt vom Magen her, sondern vom ganzen Dasein, das ist schon, das bereichert einen. Und das gibt einen viel Kraft und Energie, auch wenn Kochen selber anstrengend sein mag. Aber es ist ein Lebensgefühl, ja. Gerne essen, gerne kochen. Und das soll das Buch auch transportieren. Vor allen Dingen soll das auch das französische Lebensgefühl transportieren, was wir, glaube ich, auch ein bisschen brauchen können manchmal. Ein bisschen Sonne ins Leben bringen.
Ja, bin ich voll bei dir. Kannst du dich erinnern, als du das Buch gemacht hast, gab es da einen Moment, wo du so voll in der Provence warst?
Während des Kochbuches?
Ja, oder gibt es ein bestimmtes Gericht, an dem du das sofort festmachst, dieses provenzalische Lebensgefühl?
Ah, da gibt es mehrere. Da sind ja auch Gerichte drin, die man gar nicht so auf dem Zettel hat, wenn man an die Provence denkt, wie zum Beispiel Sashi Parmentier oder so. Das ist was meine Kinder total geliebt haben. Aber was so der Klassiker war.
Erklär mal ganz kurz, was das ist für unsere Hörer.
Ach so, das ist so eine Art Hackfleisch-Kartoffelbrei-Gericht. Das ist überbacken, das ist so lecker, wirklich.
Das habe ich gesehen und habe gedacht, das habe ich auch noch nie gegessen. Das muss ich unbedingt
machen. Das ist köstlich, ja. Oder Oreille d'Erne, das ist diese Eselsohren, dieser selbstgemachte Nudelauflauf. Also wirklich, das sind so Sachen, da denkt man eigentlich nicht an die Provence. Aber wenn du jetzt fragst, was so ein Gericht ist, wo ich regelmäßig mich dran erinnere und wo ich mich dann darin hineinversetzt fühle in diese Stimmung, das ist zum Beispiel die Bouillabaisse. Bouillabaisse ist für mich der Klassiker. Das, wenn ich in der Provence bin, gerade in Südfrankreich, also in Cannes oder in Sanary-sur-Mer, dann ist es das, was ich essen muss. Weil diese Kombination, also es ist ja eigentlich so ein Fischsud und da ist Safran drin und dann hat man auch so gerösteten Brotscheiben, wo so ein bisschen Knoblauch eingerieben ist, hat man diese Rouille, eine etwas schärfere Mayonnaise, so quasi eine französische Aioli. Und wenn man das mit Käse bestreut und dann in diese Suppe reintunkt und das Ganze saugt sich voll mit dieser Safran-Fischsud, es ist so göttlich, also das ist wirklich lecker. Und für mich ist die Bouillabaisse tatsächlich so ein Signature-Essen für Südfrankreich.
Man merkt ja sofort, wie sinnlich du da auf die Welt schaust, über Geschmack, über Gerüche, über Stimmung. Würdest du sagen, dass die Art der Wahrnehmung auch dein Schreiben prägt?
Auf jeden Fall. Also was für mich immer wichtig ist, ist, dass die Leserinnen und Leser, die meine Bücher lesen, dass die sofort Bilder vor Augen haben, so als ob sie so einen inneren Kinofilm laufen lassen. Es ist eine bestimmte Art zu lesen, die nicht nur spannungsgetrieben ist, sondern auch bildgetrieben. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut.
Ja, also diese Mischung aus Spannung und Genuss. Hast du das sofort gemerkt, dass das so deine eigene Tonalität ist?
Ja, ich habe es gemerkt mit Beginn der Serie. Ich wusste das vorher gar nicht, dass das so alles zusammen in mir schlummert, obwohl das schon immer da war. Also ich hatte zum Beispiel, nachdem ich die erste richtig lange Provence-Reise gemacht hatte, in Mitte der 90er Jahre war das, da hatte ich einen runden Geburtstag und habe dann sofort versucht, diese ganzen Rezepte umzusetzen und hatte dann eine Gartenparty gemacht mit Lampions an den Bäumen und ich habe 3 Tage lang gekocht, ein Riesenbuffet gemacht. Wir haben uns richtig gut gehen lassen. Und da habe ich schon gemerkt, dass das mir liegt, dass das so etwas ist, was mich trägt. Aber ich habe es erst 15 Jahre später dann reingebracht in die Sophie Bonnet-Krimis. Und da hat es dann einfach zusammengepasst.
Ich habe mich das gefragt. Ich habe in dem Kochbuch gesehen, ganz hinten sind auch Menüvorschläge drin. Yes. Das finde ich ja immer sehr sympathisch. Ich hatte auch mal ein Kochbuch, das hieß Feste in meiner Mühle. Auch ein Franzose, der Menüs gemacht hat und nicht nur die Rezepte, sondern auch genau beschrieben, was musst du 2 Tage vorher machen, welche Tischdekoration passt dazu, all diese Details. Und ich würde dich jetzt so einschätzen, du bist auch nicht die spontane Gastgeberin, sondern du planst deine Menüs auch sehr, sehr genau.
Mhm. Ja, das ist auch so. Also wenn ich schon Freunde einlade, dann mache ich das auch richtig. Mein Mann, der verzweifelt dann manchmal, der möchte manchmal spontan Gäste einladen. Ich so, Moment, ich möchte da gerne irgendwie was Schönes draus machen. Nein, klar, also für die Familie und so, da wird dann auch spontan was gemacht. Aber wenn Gäste kommen, dann soll es auch richtig schön lecker sein.
Ja, man sieht es ja auch in dem Buch. Du hast das ja nicht nur geschrieben, sondern auch selber fotografiert. Alles en Detail da angerichtet, das finde ich, also wirklich macht richtig Spaß. Hat man sofort Lust, das ein oder andere nachzukochen. Ich glaube, das Zitronenhühnchen steht für mich als.
Ja, genau. Das ist auch sehr gut, ja, der schmeckt super.
Und in deinen Büchern kommt ja zum Schluss, kommen immer mehrere Rezepte. Was planst du zuerst, den Mord oder das Menü?
Nee, den Mord. Und ich schreibe auch erst das Buch und ich lasse ja auch die Protagonisten da einiges essen und erst zum Schluss entscheide ich, was aus dem, was da vorkommt, was gegessen wurde, manchmal auch nur erwähnt wurde, was dann nachher in die Rezepte reinkommt, weil manchmal wiederholt sich ja auch etwas. Also mein Kommissar isst gerne deftige Ragouts und wenn ich jetzt jedes Mal ein Ragout am Ende des Buches mache, dann wird es auch irgendwann langweilig. Egal aus welcher Region es kommt, es ist immer unterschiedlich. In der Camargue schmeckt es anders als, aber trotzdem, ich muss es ja trotzdem variieren. Und entscheidet dann erst zum Schluss, entscheide ich, was gut reinpassen würde in diesen Rezepteteil.
Man hat ja das Gefühl, dass du sehr genau beobachtest, ne? Die Orte, die Menschen, die Atmosphäre. Ich habe mich gefragt, wenn du jetzt so einen neuen Provence-Krimi dir überlegst, was kommt zuerst? Ist es erst die Handlung? Ist es eine Figur? Ist es der Ort oder ein bestimmtes Thema?
Es sind meist Themen und Orte. Während ich durch die Provence fahre, habe ich natürlich ganz großen Blick darauf, was man verwerten kann, was interessant ist. Ich möchte ja auch den Leserinnen und Leser die Kultur nahebringen, die gesellschaftlichen Umstände in der Provence. Ich möchte nicht nur das schöne Leben, sondern es soll auch ein bisschen gezeigt werden, was beschäftigt die. Also eine gewisse Authentizität ist mir auch wichtig. Also die natürlich dann auch so beschrieben ist, dass man es trotzdem noch leicht lesen kann. Aber es ist dieser Einblick ist mir wichtig. Und so fahre ich mit diesem Blick auch durch die Provence. Freue mich auch über Hinweise auf bestimmte Themen, die interessant sind. Ich hatte zum Beispiel eine Lesung in Leipzig gehabt und da hat mir die Buchhändlerin erzählt, dass sie so eine Wanderung gemacht hat durch die einsamen Dörfer, die verlorenen Dörfer in der Haute-Provence. Und das hat mich so interessiert, dass ich da ein bisschen nachgehakt habe. Und das ist dann das Buch Provenzalische Schuld geworden. So, also solche Themen kommen manchmal einfach auch so auf mich zu.
Das heißt, es kann auch passieren, dass ich eine Idee habe und dann schreibst du daraus sozusagen ein Buch. Das ist ja toll.
Ja, wenn du sagst, hier, darüber hast du noch nicht geschrieben, das ist total wichtig, schau dir das mal an. Fahr mal in Provence-Region XY und dann mache ich das auch.
Also, so machst du das. Also, du fährst immer zuerst einmal hin und lässt dich dann inspirieren, interessierst dich für das Thema und daraus entsteht dann sozusagen die Geschichte.
Oft ist es so, aber manchmal ist es auch andersrum. Manchmal interessiert mich das Thema, ich recherchiere dazu und dann fahre ich hin, um die Gegebenheiten zu beschreiben. Ich finde es auch total wichtig, vor Ort zu sein, wenn ein Buch entsteht oder um die Sachen zu beschreiben, so wie sie auch wirklich sind. Ich fand das jetzt beim Buch, was jetzt im Oktober erscheint, unglaublich interessant. Ich schreibe da ja auch über die Haute-Provence und die Thermen, die es dort gibt. Und dann gibt es so einen kleinen Schlenker in die Dracénie und dort war ich noch nie. Und da ist im Prolog eine Szene, die bin ich abgelaufen. Und ich habe sie abgefilmt, damit ich genau weiß, wie es dieser Person ergeht und was sie sieht und was sie riecht und hört und spürt. Und das war dann auch eben zu der ähnlichen Jahreszeit, wie es dann passiert. Sowas muss sein. Das finde ich total authentisch und spannend und das bringt mir auch viel Spaß.
Ja, und wie machst du das, wenn du dann fährst du dann mit dem Auto runter, damit du flexibel bist? Hast du da eine Unterkunft? Reist du rum? Nimmst du deine Familie mit? Fährst alleine?
Alles. Früher bin ich immer mit dem Auto gefahren, aber es ist inzwischen wirklich anstrengend, Auto zu fahren runter. Und inzwischen fliege ich auch. Ich mochte früher nicht fliegen, aber jetzt habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr, diese ganze Fahrerei. Und dann miete ich mir ein Auto. Dann ist es aber auch immer so, dass ich unterschiedliche Stationen habe. Wenn mich was interessiert, wenn es eine reine Recherchereise ist, bin ich an jedem Tag an einem anderen Ort. Und da wird alles nur akribisch aufgenommen, wird auch akribisch vorgeplant, wird alles gefilmt und fotografiert, damit ich es auch dann so beschreiben kann. Ich mache mir Sprachnotizen, damit ich bestimmte Stimmungen aufgreifen kann, direkt dann und dann auch weiterführen kann im Buch. Es gibt aber natürlich auch die Urlaubssituation, ne? Und dann bleibe ich mit meiner Familie irgendwie mal eine Woche da, mal eine Woche da.
Das wäre ja auch schade, wenn man die schöne Provence nicht
ja,
auch genießen kann, ne?
Ja, genau. Das ist mal so, also alles. Ich bin ja so oft in der Provence und in Frankreich. Ja.
Hast du da bestimmte Regionen, in die du immer wieder gerne fährst?
Also es ist ja, kommt ja nicht von ungefähr, dass es im Luberon spielt. Sainte-Valérie liegt ja im Luberon. Aber ich habe in den letzten Besuchen festgestellt, dass ich alles schon kenne. Und wenn ich da bin, freue ich mich, bestimmte Orte mal wieder mir anzugucken. Und auch die Familie liebt auch Gord und immer wieder bestimmte Strecken zu fahren oder Restaurants zu besuchen. Das ist ein bisschen wie Heimat geworden. Aber ich merke, dass es mich jetzt immer mehr in andere Regionen zieht, weil ich das einfach, weil ich noch mehr kennenlernen möchte. Ich war ja zum Beispiel im Februar, war ich in Tanneron. Ich war zum Mimosenfest in Mandelieu, in der Napole. Und dann bin ich hochgefahren, dieses kleine Bergdorf mitten im Mimosenwald, wo man einen wahnsinnigen Blick hat über die Landschaft. Sowas inspiriert mich. Ich möchte immer wieder Neues erkennen. Die Provence ist so groß und es gibt so wahnsinnig viele Regionen. Und ich fahre jetzt wirklich schon 30 Jahre dahin und ich entdecke immer wieder Neues. Das finde ich spannend. Also ich bin kein typischer Urlaubstyp, der sich hinlegt und eine Woche irgendwo irgendwie am Pool ist, sondern ich muss sehen, ich muss entdecken.
Alles immer weiter. Die Mimosen, das ist diese Zeit, wenn es so ganz gelb blüht, ne?
Ja.
Im Februar. Das,
ja.
Da war ich noch nicht, aber das möchte ich auch unbedingt mal sehen. Das soll wunderschön sein. Und gerade in diesen Bergdörfern dann.
Oh, herrlich. Das war wirklich ein sehr, sehr begeisternder Blick und eigentlich noch nicht mal nur am Bergdorf selber, sondern auch vom Weg dahin. Es gibt so eine Strecke, die direkt dann den Blick frei macht, wo man über diese gelben Mimosenbäume auf die Bucht von Cannes guckt. Und das ist also sensationell.
Na toll, das muss ich mir auch mal angucken. ich habe noch was sehr Interessantes gefunden. Du hast gesagt, dass du manchmal selber noch nicht weißt, wer der Mörder ist und es dich überrascht beim Schreiben. Wie funktioniert das denn, wenn man so genau schreibt?
Naja, es ist eigentlich das Poirot-Prinzip, sage ich jetzt mal, Hercule Poirot. Ich selber finde das viel spannender, wenn ich gar nicht weiß, wer es ist, weil man mehr Bereiche öffnet, auch für die Leserinnen und Leser. Wenn man sich zu früh festlegt, macht man unterbewusst den Fehler, also das ist so meine, was ich vermeiden möchte, dass man zu sehr schon auf den Mörder hinarbeitet und ich möchte den Blick so weit wie möglich haben. Und ab einem bestimmten Punkt können es sehr, sehr viele sein. Und das finde ich wichtig, weil es ja auch zum Miträtseln einlädt. Das ist ja auch ein Whodunit, ne? Und irgendwann muss ich mich natürlich entscheiden. Und wenn ich mich dann entscheide, ist es auch wichtig, wieder zurückzustrecken. Also ein Roman wird von mir nicht linear geschrieben bis zum Schluss, sondern es wird bis zum bestimmten Zeitpunkt geschrieben. Und dann, wenn ich weiß, wer der Mörder ist, muss ich natürlich auch nochmal zurückstrecken, damit das nachher alles stimmig ist, damit es auch Hinweise gibt. Weil es ist nichts blöder, als wenn nachher am Ende Kai aus der Kiste kommt und man sagt, huch, das ist der Mörder. Sondern er muss auch vorbereitet sein, aber so subtil, dass man trotzdem überrascht ist.
Genau, weil das, ich glaube, dazu gibt es einfach auch zu viele dieser französischen Krimis, wenn man das nicht genau macht, das merkt der Leser sofort.
Ja, genau.
Ist das für dich der Beruf des Schriftstellers, ist das für dich Freiheit oder ist das manchmal auch Unsicherheit?
Mir ist es Freiheit. Also totale Freiheit.
Aus dem Tiefen deines Herzens.
Ja, mir wird auch die Freiheit gegeben. So, ich habe jetzt das erste Mal mehrere Verträge hintereinander, die mich bis 2029 binden. Da muss ich jetzt schon ein bisschen schlucken, weil das natürlich, ich hab ja auch immer so ein, zwei Bücher im Jahr, also mehr als eins auf jeden Fall. Und das ist, ich bin jetzt keiner, der das einfach nur so runterschreibt, sondern ich brauche schon auch meine Zeit, die zu entwickeln. Und das ist schon auch ein großer Druck, aber es ist trotzdem die Freiheit zu entscheiden. Ich habe so viele Ideen im Kopf, ich möchte so viele Projekte entwickeln und wenn die dann angenommen werden, kann ich doch nicht Nein sagen.
Ja, ja, das merkt man, dass du sehr kreativ bist und dass da aus allen Poren strömt. Wie macht man das? Wie schützt man bei so einem Rhythmus? Du veröffentlichst, glaube ich, einen neuen Band jedes Jahr, ne? Schützt du da die eigene Kreativität? Hast du einen bestimmten Rhythmus und nimmst dir dann Auszeiten zwischendurch?
Ich brauche Auszeiten, weil ich am besten schreiben kann, wenn ich in einem Tunnel drin bin. Erstmal ist es relativ unspektakulär am Anfang. Man sitzt eine bestimmte Zeit am Schreibtisch und das beginnt bei mir um 9 und ich schreibe aber meistens auch wirklich bis 7 Uhr. Also weil ich eine bestimmte Seitenanzahl auch immer machen möchte. Das ist so wirklich eigentlich eher der ganz normale Ablauf. Das schaffe ich aber auch nicht immer. Und die Kreativität ist auch nicht immer so flüssig, wie man sich das vorstellt. Manchmal muss ich auch wieder ganze Szenen streichen. Manchmal hänge ich fest. Meistens, wenn ich nicht vorankomme, weiß ich, dass ich was falsch angelegt habe, dass ich nochmal neu denken muss. Das ist auch manchmal ein sehr anstrengender Prozess. Aber je näher der Abgabetermin kommt, desto mehr brauche ich diesen Elfenbeinturm. Und dann fahre ich irgendwo hin, wo ich eben nicht Wäsche waschen muss, mit dem Hund rausgehen oder so die ganz üblichen Sachen, die eben man auch im Leben und im Alltag macht. Und dann bleibe ich halt irgendwo, also ich fahre gerne an die Ostsee, nach Travemünde und bleibe da einfach eine Woche oder 10 Tage und lass nichts an mich ran. Ich lasse nur diese Geschichte an mich ran, gehe manchmal spazieren, also jeden Tag, um frische Luft zu haben und frische Gedanken zu bekommen. Und ich sitze morgen schon beim Frühstück mit dem Laptop und ich sitze abends bis nachts mit dem Laptop und schreibe. Und das ist die effektivste Zeit. Und da sprudelt die Kreativität. So schnell kann ich manchmal gar nicht schreiben. Und das sind wirklich die sehr, sehr besonderen Momente, wo ich dann dem freien Lauf lassen kann.
Ah, das kenne ich auch. Ich fahre manchmal an die Ostsee für Strategieplanung. Mehrere. Kochst du dann auch zwischendurch? Das ist nämlich das, was ich dann mache. Ich nehme mir was total Leckeres mit.
Ja, aber nichts, was aufwendig ist, weil da die Zeit habe ich dann nicht.
Okay. Dann kommen wir nochmal zurück zur Provence. Du hast ja einen fiktiven Ort, in dem der Kommissär Pierre Durand lebt. Das finde ich ganz süß, habe ich auf der Webseite gesehen. Du hast sogar einen Stadtplan von diesem
Ja.
Ort veröffentlicht, gezeichnet und veröffentlicht. So viel zum Thema Kreativität. Was hat dich an dieser Figur gereizt? Der ist ja ein bisschen anders als andere Kommissare, die man so kennt. Beschreib den doch mal.
Den Pierre. Ist er so anders als andere Kommissare? Also er ist auf jeden Fall, sage ich mal, nur nach außen so hart und nach innen so weich. In den ersten Bänden ist er noch ein bisschen rigoroser. Nachher wird er immer mehr er selber. Und er ist ein Mensch, der sehr authentisch ist, der sehr großes Gerechtigkeitsempfinden hat, der Menschen nicht verurteilt nach dem ersten Blick, auch wenn er manchmal seine Meinung hat, aber der jedem eine Chance gibt, der hinter die Kulissen gucken möchte, nicht aufgibt, sehr menschlich ist, sehr genussfreudig natürlich, ein bisschen bindungsscheu, das hat sich ja jetzt gelegt.
Du könntest verraten, er hat ja geheiratet.
Ja. Obwohl, da ist es ja auch, das Thema zieht sich ja jetzt weiter, weil Charlotte möchte gern ein Kind, er nicht. Aber er ist so ein bisschen zwischen Baum und Borke, er hat sie versprochen. Das sind so die menschlichen Seiten. Oder auch mit seinem Vater, der Alain, der jetzt nach Saint-Valéry gezogen ist. Das darf man vielleicht auch verraten. Aber ist nicht so einfach. Also die menschliche Seite ist auch wichtig. Er kann manchmal auch stur sein, wenn es darum geht, Fälle zu ermitteln. Er darf ja auch nicht immer, weil er ist ja eigentlich nur Chef der Police Municipale und als Dorfpolizist darf man nicht ermitteln. Er hat aber die Ausbildung genossen, das heißt, er war schon mal Kommissär, von daher weiß er, wie man vorzugehen hat und deswegen bekommt er auch immer wieder Zugang, aber das zieht sich durch die ganze Reihe. Wie kommt er dazu zu ermitteln? Darf er nicht? Einmal wird er deswegen sogar suspendiert. Also das ist so Pierre Durand, so ein bisschen eigenwilliger, aber sehr menschlicher Charakter.
Es gibt ja einige ganz bekannte Frankreich-Ermittler, ne? In der Bretagne, im Périgord. Was unterscheidet deine Provence von diesen anderen literarischen Landschaften?
Ja, die Provence ist ja ganz anders. Man sagt ja immer, Frankreich ist dasselbe irgendwie, wenn was oben spielt, ist es dasselbe wie unten. Das stimmt überhaupt nicht. Frankreich ist so ein wahnsinnig vielseitiges Land. Das ist ja ähnlich wie Deutschland. Da gibt es Norddeutschland und Bayern. Das sind fast sogar zwei verschiedene Kulturen. Und so ist es auch da. Und ich glaube auch, dass wir uns nicht auf die Füße treten, sondern dass jeder so seine Bereiche und seine Fans hat, weil die Landschaften so unterschiedlich sind. Die Bretagne ist ja wesentlich rauer jetzt. Périgord war ich noch nicht, aber das ist ja wahrscheinlich sehr grün und mit Flüssen durchzogen, keine Ahnung. Aber in der Provence ist meiner Meinung nach die größte Vielfalt, weil zwischen den Alpen also eigentlich den Südalpen oder der Haute-Provence und der Côte d'Azur liegen Welten und in dieser Welt gibt es neue Welten. Ich meine, allein die Camargue hat ja auch einen provenzalischen Teil und wenn man da durchfährt oder Porquerolles, diese Inseln, das ist schon, es ist wieder was anderes als die Lavendelfelder auf dem Plateau de Valensol. Das sind, ja, das sind halt einfach so große Varianten, die findet man sonst in Frankreich meiner Meinung nach nicht.
Ich finde auch, also ganz Frankreich ist wahnsinnig vielfältig und dann eigentlich jede Region nochmal für sich.
Ja.
So.
Ja.
Und wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, welche Art von Provence dich am meisten interessiert, schon auch mehr und mehr diese unbekannteren Orte wahrscheinlich, weil du die Bekannten auch schon beschrieben hast.
Ja, es fällt mir immer schwerer, Unbekannte zu finden, ehrlich gesagt, weil ich meine, wie gesagt, über 30 Jahre sogar schon.
Dann nehmen wir mal einen von den bekannten Orten jetzt nochmal, diese Region um Avignon. Ich finde ja Avignon eine tolle, tolle Stadt. Ich war auch, glaube ich, das erste Mal vor, weiß ich nicht, 35 Jahren oder so dort. Was fasziniert dich an dieser Region besonders?
Also gut, Avignon selber, sagen wir mal so, ist sehr präsent in der Mitte und man muss schon ein paar Kilometer fahren, um zu den nächsten interessanten Orten, für mich interessanten Orten zu kommen, zum Beispiel Saint-Rémy oder überhaupt die Alpen. Das ist jetzt tatsächlich für mich eher so eine kulturelle Hauptstadt. Da geht es ja auch um Frédéric Mistral, da gibt es sehr viele Zeugnisse von ihm. Das war auch der Platz seines Wirkens oder ja, das ist jetzt nicht so die Stadt, die mich total einnimmt, muss ich ehrlich sagen. Für den historischen Teil fand ich das wunderbar, klar, Papstpalast und so weiter. Ne? Weiter unter südlich fährt man nach Tarascon, auch sehr interessant von der Geschichte, von der Kultur her. Ja, aber die Landschaft, die mich eigentlich jetzt in den letzten Jahren mehr fasziniert hat, das war zum Beispiel die Côte Varoise, finde ich wunderschön. Eben gerade durch die Inseln. Porquerolles ist ja ein Naturparadies, was, wenn man zur richtigen Wetterseite kommt, sage ich jetzt mal, also wenn die Sonne scheint, dann reflektiert ja das Meer auf unglaublich schönen Farben. Das ist was, was mich sehr, sehr berührt hat. Und ich liebe ja auch die Haute-Provence. Also als ich jetzt zum Beispiel in Créault-le-Bain war, einem sehr alten Badeort, war ich nochmal im, wo war ich da? Ich glaube, das war das im Dezember? Und da hat das nur geregnet. Und ich habe versucht, diese Schönheit zu erkennen. Und ich bin dort auch bei den Lavendelfeldern durchgefahren. Da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele Lavendelfelder, die leider ja auch schon schnelleren Zyklus haben, also nicht mehr so oft zu sichtbar sind. Das sind ja oft eher die abgeernteten Felder da zu sehen. Aber da hat es so in Strömen geregnet, ich konnte nicht ein Foto machen. Aber irgendwie war das total schön, wieder da zu sein.
Gibt es auch einen Ort, den du ganz bewusst nicht nennen würdest? Den musst du jetzt hier auch nicht nennen, aber irgendwas, weil du sagst, das ist mir so kostbar, da möchte ich gar nicht, dass das irgendjemand anders weiß.
Es gibt ja wirklich kein Ort mehr, der nicht schon bereist wurde in der Provence. Also wirklich, vom Mont Ventoux aus bis ich weiß nicht was, also könnte ich jetzt nicht sagen, weil die wirklich schönen Orte, Beispiel Saint-Paul-de-Vence, das war ja der Künstlerort schlechthin und das war einer der ersten Orte, die mein Mann und ich, damals waren wir noch nicht verheiratet, so ins Herz geschlossen haben. Und damals waren auch noch wirkliche, ehrliche Künstler dort, die in ihren Galerien ausgestellt hatten und das sah alles sehr authentisch aus, ganz toller Steinort. Aber da war natürlich auch durch die Prominenz, die ja von der Côte d'Azur schon nach oben gezogen ist, war natürlich schon das nicht mehr ganz so der Ort, wo die Ureinwohner, sage ich jetzt mal, wo die richtigen Dorfbewohner wohnen. Sobald ein Ort eine wunderschöne Ausstrahlung, eine schöne Lage hat, von Saint-Paul-de-Vence runterzugucken über diese Palmen, ne, direkt Richtung Meer, das ist ein sensationeller Anblick, dann ist das schon besetzt. Und das ist eigentlich auch eher das Problem jetzt. Man merkt das immer mehr. Es wird immer Lehrer im Winter. Ich war ja jetzt oft genug im Winter auch da, in mehreren Jahren jetzt schon zu allen möglichen Jahreszeiten, also nicht Jahreszeiten, Monaten. Und es ist wird in diesen tollen Dörfern sehr, sehr leer. Und selbst Orte wie Gort, wo man glaubt, dass da noch viele Franzosen wohnen, dann sind diese Franzosen aus Paris. Sprich, im Winter ist da keiner mehr. Wir hatten zu meinem Winterkochbuch, was ich geschrieben habe, hatte ich eine Fotoreise gemacht. Wir hatten das einzige Hotel, was offen hatte. Das war das Maderon Morin. Und da waren wir die einzigen Gäste. Es hatte, die hatten uns hinten in ein Steinhaus genommen, weil auch die Angestellte, es war nur eine einzige Angestellte, weil die natürlich das Hotel wieder verlassen hat und es konnte nicht das ganze Hotel für uns aufgeheizt werden. Und dieses eine Steinhaus war so ausgekühlt, weil vorher und nachher auch kein anderer da war. Wir haben so gefroren, aber es war unglaublich beeindruckend, von dort aus direkt auf den Ort zu gucken. An dem Tag oder an dem Wochenende war ein Weihnachtsmarkt und da war auch der Ort belebt und dann waren alle wieder weg. Und da war so diese Girlande um die Burg, diese Lichtergirlande, und ansonsten war nicht ein einziges Fenster beleuchtet. Der Ort war dunkel. Mhm. Es war auch berührend, das war sehr berührend. Es war schön auch, weil es so eine ganz bestimmte Ruhe hat, aber es war, hat einem nochmal ganz deutlich vor Augen geführt, was dort passiert. Da sind nicht mehr Leute, die wohnen, und die Geschäfte, die dort sind, leben rein von der Saison. Ich hatte mal einen Bäcker interviewt, der da war, der ist auch nicht mehr da, weil die das sich nicht leisten können. Der Ort ist wie ausgestorben. Es gibt auch kein Restaurant, außer eben zu dem Zeitpunkt, wo dann dieser Weihnachtsmarkt ist. Aber sobald er zu ist, es gibt kein einziges Restaurant, das offen hat, außer einem Italiener.
Das ist ja nicht so weit von Italien entfernt. Aber das ist ja ein guter Punkt, dass man sagt, ich hatte nämlich auch überlegt, man müsste eigentlich wieder mehr so Winterreisen anbieten. Das würde der Region ja vielleicht gar nicht so unwillkommen sein. Mhm. Weil gerade dieses Klima auch in und um Nizza ist ja im Winter wunderbar. Da kann man ja toll hinfahren.
Aber es ist eiskalt im Luberon oben. Also je weiter man in die Berge kommt, das geht nachts richtig auch in die Minusgrade. Ja. Aber es ist wunderschön, macht das unbedingt. Das hat eine ganz eigene Ausstrahlung, die Provence. Es ist so erdig, das ist so ehrlich und sehr privat auch. Ne? Also die Leute, die dort sind, so als ob sie aus ihren Häusern schlüpfen und leben. Und im Sommer werden sie dann wieder verdrängt vom Tourismus. Die sind auch unglaublich nett im Winter.
Ja. Genau, ich kann mir vorstellen, dass man mit denen vielleicht nochmal ganz anders in Kontakt kommen kann im Winter, weil es eben nicht so voll ist. Also ich empfehle ja keinem meiner Kunden unbedingt in der Hochsaison zu fahren, sondern immer so ein bisschen Vor- und Nachsaison, also bis Juni und ab September. Aber ich finde auch gerade diese Wintermonate eigentlich ganz besonders. Da können wir nochmal drüber reden.
Ja. Gerne.
Genau, du hast ja schon gesagt, dein neuer Band erscheint im Oktober.
Genau.
Und worauf dürfen wir uns freuen? Der hat ja auch ein winterliches Motiv, ne?
Genau, also das ist auch die Winterzeit, das ist Anfang Dezember. Das ist jetzt nicht das Thema Weihnachten, das wollte ich vermeiden, weil es sollte ein reines Winterthema sein, auch wenn natürlich da ein bisschen die Stimmung manchmal aufkommt. Es geht, wie gesagt, nach Creux-le-Bain und man lernt auch so ein bisschen andere Seiten der Provence kennen. Eben, das ist ja ein Gebiet, wo es Thermen gibt, also Thermalquellen, die auch sehr, sehr heilsam sind, und dort ermittelt Pierre mit einer Kollegin. Ja, man darf sich da auf ganz neue Informationen über die Provence freuen. Es geht auch ein bisschen um das Gesundheitssystem Frankreichs. Das ist ja auch immer ein neues Thema in meinen Büchern. Das lernt man auch ein bisschen kennen. Und war für mich auch eine sehr spannende Recherche.
Ja. Und wie weit bist du mit dem Buch schon?
Das ist jetzt gerade im Feinlektorat. Ich habe gerade gesehen in der Mail, dass meine Lektorin mir quasi das noch zur Überprüfung geschickt hat. Und dann geht's raus.
Okay, dann wünsche ich viel Glück dabei.
Dankeschön.
Wir haben ja begonnen mit deinem bunten Lebensweg. Wenn du heute zurückgucken würdest, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen?
Mach's genauso nochmal.
Toll.
Und was ich aber noch sagen würde, glaub wirklich an das, was du kannst, und lass dir nichts anderes einreden. Ich bin zu kritikfähig, deswegen, das ist das Problem. Aber das würde ich vielleicht noch sagen. Aber ich stehe genau da jetzt gerade, wo ich stehen möchte, bin total, total dankbar über den Weg, den ich gegangen bin. Auch wenn er nicht immer einfach war, ist genau richtig.
Ah, das merkt man, das gönne ich dir von Herzen. Ja, sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch. Heike, du wohnst ja um die Ecke. Ich freue mich, wenn wir mal gemeinsam einen Kaffee trinken.
Ja, gerne.
Und dann können wir auch mal über die Winterreisen in die Provence sprechen.
Ja, bestimmt tolle Tipps. Lass uns was planen. Ja, genau. Vielen Dank für die Einladung. Hat wirklich Spaß gemacht.
Danke ja, sehr dir. Gerne. Ich danke dir. Tschüss. A bientôt.
Tschüss.
Wenn Sie jetzt beim Zuhören das Gefühl hatten, einmal selbst in diese besondere Atmosphäre der Provence einzutauchen, in diese Mischung aus Genuss, Ruhe und echten Begegnungen, dann nehmen wir Sie gern mit auf genau solche Reisen. Und wenn Ihnen dieses Gespräch gefallen hat, abonnieren Sie Atable, den Frankreich-Podcast, damit Sie keine unserer nächsten Entdeckungen verpassen. Und vielleicht kennen Sie jemanden, der Frankreich genauso liebt wie Sie, dann teilen Sie diese Folge gern. Ich für meinen Teil werde jetzt noch ein bisschen in Sophies Kochbuch stöbern und freue mich ehrlich gesagt schon sehr auf unseren Kaffee. Wir wohnen nur wenige Minuten voneinander entfernt. Eigentlich erstaunlich, dass wir uns noch nicht viel früher begegnet sind. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. A bientôt, Ihre Antje Seele.